Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe andächtig in Christus. Indem wir heute das Fest Maria Lichtmess liturgisch nachholen, verlängern wir inoffiziell liturgisch ein bisschen die Weihnachtszeit. Normalerweise geht es am 2. Februar mit dem Fest Maria Lichtmess, Maria Reinigung, zu Ende. Und im zweiten Teil der Weihnachtszeit ragt besonders das Fest der Erscheinung des Herrn, im Volksmund auch Dreikönig genannt, erscheint in den Vordergrund. Und dieses Fest seinerseits ist von drei Heilsgeheimnissen geprägt. Erstens mal die Erscheinung des Herrn vor den Heiden, vor den drei Weisen, den drei Magiern, die nach Bethlehem pilgern. Das heißt eben, vor den Heiden erscheint der Erlöser, wie an Weihnachten vor den Hirten, den Vertretern des jüdischen Volkes, erschienen ist, ihnen bekannt gemacht worden ist. Dann das zweite Heilsgeheimnis von Epiphanie, Erscheinung des Herrn, ist die Hochzeit zu Kana, wo Jesus den Anfang mit seinen Wundern gelegt hat, indem er Wasser in Wein verwandelt hat. Und das dritte Heilsgeheimnis, welches auch in den liturgischen Texten klar zum Ausdruck kommt, ist eben die Taufe des Herrn. Sie gehört auch zum Fest Erscheinung des Herrn historisch-liturgisch dazu. Und wenn wir diese Szene betrachten, die uns ja allen bestens bekannt ist, die Taufe des Herrn. Johannes der Täufer hatte den Auftrag, die Menschen vorzubereiten auf den künftigen Erlöser und Messias. Und so hat er Buße und Umkehr gepredigt. Und so spendet er im Fluss Jordan eben seine Taufe. Es ist bekannt, dass sie keine Sündenvergebung mit sich gebracht hat. Aber die Leute sollten zum Zeichen der Umkehr und der Buße eben die Taufe auf sich nehmen und sollten eben auf diese Weise sich vorbereiten für den kommenden Messias. Und wir wissen aber auch, dass Jesus ebenfalls diese Taufe über sich hat ergehen lassen. Er scheint auch da am Jordan, wo Johannes taufte. Johannes nahm ihn wahr und sagte auch: O Herr, eigentlich müsste ich von dir getauft werden. Ich taufe dich doch auf keinen Fall. Dem Johannes war es klar, dass Jesus eben der ist, auf den er hinweisen soll. Und an einer anderen Stelle im Evangelium lesen wir, wie Johannes Jesus erblickt und seinen Jüngern sagt: Seht das Lamm Gottes, das hinwegnehmen wird die Sünden der Welt. Also dem Johannes war es klar, dass Jesus der Erlöser ist. Und von daher braucht Jesus diese seine Taufe doch überhaupt nicht. In der Tat, wie soll der Gottessohn, der wahre Mensch gewordene Gott, Jesus Christus, überhaupt sich einem Akt der Buße und der Umkehr vollziehen? Er ist doch ohne Sünde, ohne Schuld. Er braucht das nicht. Aber auch bemerkenswert ist die Antwort Jesu auf diesen Einwand des Johannes des Täufers. Und er sagt: Nein, lass es geschehen, damit alle Gerechtigkeit erfüllt werde. Und hier stellt sich die gute Frage: Welche Gerechtigkeit hat Jesus denn gemeint? Er will sich diesem Akt der Buße, der Reue, der Umkehr unterwerfen, damit alle Gerechtigkeit erfüllt werde. Eine Hilfe bei der Beantwortung dieser Frage geht davon aus, dass wir, oder besser gesagt, um eine Antwort zu finden darauf, muss man sich in Erinnerung rufen und dessen bewusst werden, dass die allermeisten bildlichen Darstellungen dieser Szene der Taufe Jesu durch Johannes nicht ganz korrekt sind. Da fehlt etwas Wesentliches. Es wird in der Regel dargestellt, dass Jesus da im Wasser steht, Johannes steht neben ihm und er gießt Wasser auf Jesus. Als ob sie zu zweit allein dort gewesen seien. In der Tat war es aber aller Voraussicht nach so, dass da auch noch eine ganze Reihe von anderen Menschen anwesend war. Und Jesus hat sich in die Mitte dieser Menschen begeben. Das war wie eine Warteschlange. Und jeder kam der Reihe nach dran. Und dann kam auch Jesus mal dran. Und dann die betreffende Reaktion des Johannes. Ich müsste von dir getauft werden. Du brauchst diese Taufe nicht. Ja, Johannes, tu es, damit alle Gerechtigkeit Genüge getan werde. Das heißt, Jesus steht in der Reihe der Sünder, derer, die Umkehr brauchen, derer, die in Reue sich begeben sollen, die sich vorbereiten sollen für den künftigen Erlöser. Er will sagen, ich identifiziere mich mit ihnen, ich bin nach außen hin wie einer von diesen Sündern, weil ich für ihre Sünde sterben werde. Das ist vielleicht eine Antwort auf diese Frage. Die Gerechtigkeit soll erfüllt werden, weil die Gerechtigkeit darin besteht, dass ich als das göttliche Lamm für die Schuld der Menschen sterbe. Ich bin wie einer von den Sündern. So will ich eben auch diese Rechnung begleichen vor der Gerechtigkeit Gottes. Jesus ist einer von uns Menschen. Deswegen unterwirft er sich auch diesem Bußakt, obwohl er zur Buße gar nicht aufgerufen werden kann, als wahrer Mensch gewordener Gott. Aber das ist die Antwort darauf. Und sie hat Recht auf Dasein. Es ist eine sehr plausible Erklärung der ganzen Antwort Jesu. Er ist einer von uns. Und er identifiziert sich mit den Sünden der Menschen. Weil er wird wegen dieser Sünden sterben, als ob er sie begangen hätte. Und schon gleich zu Beginn seiner öffentlichen Tätigkeit spannt Jesus den Bogen zum Karfreitag und sagt, deswegen bin ich schlussendlich gekommen, um eben für die Menschen Sühne zu leisten, ihre Sünden abzubüßen, diese gerade mir antun, als dem eingeborenen Sohn Gottes, weil ich bin der Adressat des Fluches, welcher von den Menschen durch ihre Sünde ausgeht, aber ich will diesen Fluch der Sünde von innen heraus zerstören, indem ich in Liebe meine Hingabe vollziehe an meinen himmlischen Vater und so den Schuldbrief der Menschen zerreiße und vernichte. In gewisser Weise kann auch das Fest von heute, Maria Lichtmess, im analogen Licht gesehen werden. Die Mutter Gottes, wie wir wissen, ist ja die Allreine. So wird sie in Ost und West, wurde sie von Anfang an verherrlicht und geachtet und in Gebeten angegangen. Sie ist die Allreine. Und wie die katholische Kirche dann später formuliert, sie ist ohne Sünde empfangen. Und die Mutter Gottes, gute Frage, wusste sie, dass sie die unbefleckte Empfangene ist? Vielleicht sogar nicht einmal war ihr das bewusst, weil ein echter Heiliger sich nicht mit der Frage beschäftigt, ob er heilig sei. Er ist voll und ganz auf das Objekt seiner Anbetung, auf den lieben Gott fokussiert und nicht auf seine Verdienste und seine angeblichen Vorteile. Und die Mutter Gottes, das Fest Maria Lichtmess, wie wir im Evangelium gerade gehört haben, es bestand die Vorschrift, dass eben in einem bestimmten Zeitabstand nach der Geburt die männlichen Kinder dann geopfert werden sollen dem himmlischen Vater im Tempel. Und dadurch hat die Mutter, sie galt noch eine Zeit lang als kultisch befleckt, das unvollkommene Alte Testament halt. Und Maria hat sich dem auch unterworfen, obwohl sie die Allreine war und ist. Und sie wurde sozusagen in kultischer Hinsicht, im Hinblick auf das mosaische, unvollkommene mosaische Gesetz, galt sie dann wieder als kultisch rein ab diesem Zeitpunkt. Aber Maria bedurfte dieser sogenannten Reinigung ebenfalls nicht. Und so können wir ebenfalls analogerweise das so verstehen und interpretieren, dass Maria ja auch in gewisser Weise an der Seite Jesu stand sie ja. Und wir sehen ja, ihr Leben lang und vor allem dann am Ende auf dem Kreuzweg stand sie an der Seite Jesu in Treue. Und als Jesus am Kreuz hing, gab es eine ganze Reihe von Wünschungen, Verfluchungen, Spott, Lachen und so weiter. Das war gotteslästerlich alles. Aber Maria stand da. Sie hat nicht mit den Leuten diskutiert, weil es klar war, ab einem Zeitpunkt bringt es nichts, mit den Leuten zu reden, weil sie nicht willens und nicht fähig sind, auf sachliche Argumente zu hören. Und sie hat mit ihrem Sohn gewissermaßen mitgelitten. Sie war die Mutter, sie war die Person, die ihm am nächsten stand. Und sie kannte ihn wie niemand anders, weil sie seine Mutter war und mit ihm das ganze Vorleben zusammen verbracht hatte, ihn geprägt hatte. Und dann stand sie da, die Allreine, und hat eben gewissermaßen auch an der Schuld, an der Sünde der Menschen gelitten. Sie hat nicht die Sühne bewirkt, aber sie hat mitgelitten an dieser Schuld, an dieser Bosheit der Menschen und hat in gewisser Weise, auf diese Weise eben ihrem göttlichen Sohn eine helfende Unterstützung bieten wollen und tatsächlich geboten. Und wir sehen ja, da kann man auch hier Ableitungen machen und Schlussfolgerungen ableiten, auch für unser Leben. Wir sehen auf der einen Seite, im Leben Jesu ist er ja auch damit konfrontiert worden, mit der Erwartung, dass er das Reich Israel wiederherstellen werde. Dass er eben in politisch-militärischer Hinsicht das Okkupationsregime des heidnischen Römischen Reiches eben abwerfen werde und Israel wieder frei aufatmen könne, nicht mehr okkupiert sein würde, wieder zur alten Herrlichkeit gelangen würde. Das war ja die Erwartung der Zeloten, der Eiferer, zu denen eben auch der Judas Iskariot übrigens gehörte. Und Jesus ist ja nicht auf dieses Spiel, auf diese Logik eingegangen. Er hat ja auf etwas anderes hingewiesen, dass der wahre Feind eben nicht der politische, der äußere, gesellschaftliche und sonstige ist. Der eigentliche Feind der Menschheit ist seine eigene Schlechtigkeit, seine Sünde, seine sittlichen Vergehen. Die zerstört den Menschen am allermeisten. Sie, die Sünde, die vom Menschen begangene Sünde, ruiniert unser Leben und bereitet uns so viele Probleme, die wir dann auch in der Politik, in der Gesellschaft ausbaden müssen und erfahren auch am eigenen Leib. Und jetzt mal angenommen der Fall, Jesus wäre auf diese Erwartungen eingegangen. Was wäre passiert? Versuchen wir uns das vorzustellen. Jetzt wäre Jesus hingegangen und hätte als politischer, als Politiker gehandelt, als General und hätte ein Heer zusammengerufen. Die Juden wären ihm gefolgt und er hätte, sagen wir mal, die Macht des Pontius Pilatus zerstört und die Römer aus dem Heiligen Land hinausgeworfen. Aber was wäre passiert? Und ich kann es mir vorstellen, wie Jesus geradezu Antwort gibt den Juden, die von ihm das erwartet haben. Er würde dann ihnen sagen, ja, was bringt das? Jetzt habt ihr die politische Freiheit, aber er lügt, er betrügt, ihr seid ungerecht, ihr flucht genauso wie früher. Aber jetzt hat sich das Problem ja noch eher verschlechtert. Denn ihr seid ja von noch höherem, größerem Stolz eingebildet, weil ihr meint, ihr seid wirklich der Nabel der Welt und die einzigen Menschen, die würdig seien, Menschen zu sein, weil ihr die anderen, die nicht Juden sind, ja nur verachtet. Aber ich bin auch für die gestorben. Ich will darauf hinweisen, dass wir alle vor Gott gleich sind. Ich will nicht eurer Arroganz im Dienste stehen. Bei eurer Arroganz, eurer Einbildung, eurer Selbstüberschätzung. Ich will euch von der Sünde befreien, damit ihr umkehren könnt und damit ihr überhaupt die Stimme Gottes hören könnt, um dann zum Leben, zum wahren Leben zu kommen. Und das ist eben eine Überlegung, wo auch wir heute uns davon anstecken lassen sollten. Wir sind heute auch konfrontiert mit einer ganzen Menge an politischen, gesellschaftlichen Entscheidungen derer, die die Macht haben, die die Entscheidung zu treffen haben. Und wir leiden darunter, dass der Name Gottes immer mehr in Vergessenheit gerät. Und man hat manchmal den Eindruck, wenn man jetzt sieht, was seit der berühmten Corona-Zeit im verstärkten Maße sich gezeigt hat. Was wir heute sehen, zum Beispiel durch nur teilweise Veröffentlichung der sogenannten Epstein-Listen. Wenn wir sehen, das kann man gar nicht in Worte fassen, welche Perversitäten dort stattgefunden haben und wie die großköpfigen Menschen die Macht haben, da alles mitgemacht haben. Oder wenigstens besteht der Verdacht. Sie waren in jedem Fall auf der berüchtigten Insel und sie haben das als eine Auszeichnung betrachtet, zu diesem elitären Kreis zu gehören. Und wie viele von unseren Großköpfigen vermissen es und sind traurig, dass sie nicht auf diese Insel eingeladen worden sind. Das ist die Elite, die uns heute führt und lenkt und für unser Geschick auch große Mitverantwortung trägt. Und dann stellt sich die Frage, wie sollten wir reagieren? Und hier kann man auch wieder sehen und sagen, in unserem Bereich, im Maßstab unserer Privatperson, machen wir denn nicht die Erfahrung, wir treffen Menschen, die ideologisch missbildet worden sind, die durch irgendeine krankhafte Ideologie zu einer Denkweise verleitet worden sind, die man oft nicht mehr normal bezeichnen kann. Und man redet und erklärt und argumentiert, aber die Menschen verstehen einen überhaupt nicht, weil sie die Basis, die Grundlage nicht mehr besitzen. Und dann können sie nicht mit ihnen über hohe theologische, göttliche Dinge reden. Sie müssen mit dem ABC anfangen. Sie müssen die Grundfragen bezüglich der Religion, der Moral und der Ethik überhaupt kennenlernen zuerst. Sie müssen eigentlich zuerst umkehren, um überhaupt die Fähigkeit wieder zu erlangen, sozusagen zu ihr durchzukämpfen, sich durchzuringen, um überhaupt das Wort Gottes verstehen zu können. Und hier sehen wir, auch in unseren Breitengraden, manchmal hört man die innere Stimme oder andere Menschen sagen, ja, da müsste man draufhauen, da müsste mal eine Bombe, eine Rakete auf Davos fliegen oder was weiß ich was. Aber sogar wenn es so passieren würde, würde sich überhaupt nichts ändern, sondern die Situation würde sich eher fast noch verschlimmern. Die Menschen müssen zuerst zu Gott kommen. Und das ist die Aufgabe und die Mission der Kirche. Die Wahrheit zu verkünden, zu ihr zu stehen, in dem Maße, wie es möglich ist, auch die Menschen anzusprechen, um ihnen überhaupt die Möglichkeit zuerst zu geben, Gott erkennen zu können, um eben zu Verstand und zu Vernunft zu kommen, um wieder den normalen, gesunden Menschenverstand gebrauchen zu können, der eigentlich für jeden verfügbar sein sollte. Und hier sehen wir eben, das ist auch die Aufgabe der Kirche. Das ist auch unsere und meine Aufgabe. Und es gibt ja einen berühmten Satz, da hat jemand mal gefragt, wie soll ich eben andere Menschen zur Umkehr führen? Und es wurde ihm die Antwort gegeben, kehre zuerst selbst um. Und jeder von uns hat genügend Bereiche, wo es bei uns hapert, wo es bei uns nicht ganz lauter ist, nicht ganz rein, nicht ganz edel, nicht ganz voll hingebungsbereit, kehren wir selbst um. Aber dann sprechen wir auch je nach Möglichkeit und nach unserem Wissensstand auch andere Menschen an. Manchmal versündigen wir uns dadurch, dass wir schweigen. Wir verstehen, jetzt ist ein günstiger Moment gekommen, um vielleicht auch nur einen ganz kurzen Hinweis, aber wertvollen, wichtigen Hinweis einem anderen Menschen zu geben. Aber wir schweigen. Und dann geben wir diesem Menschen nicht die Chance, über etwas Wichtiges nachzudenken. Und dann geht das auf unsere Kappe. Es ist unsere Verantwortung und es ist unsere Schuld. Aber wie auch Maria sich auf die Seite Jesu gestellt hat, so sollen auch wir es vielleicht auch so betrachten, die Sünde des anderen ist irgendwie auch meine Sünde. Jesus hat sich in die Mitte der Sünder gestellt, wir auch. Wir dürfen nicht meinen, ich sei sakrosankt, ich sei etwas Besonderes, etwas Großartiges. Schön, wenn wir keine schweren und keine Todsünden zu beichten haben und uns das Gewissen damit belasten. Wunderbar, Gott sei es gedankt. Aber eben bilden wir uns nur nicht ein, wir seien deswegen schon wesentlich besser als die anderen. Und ein echter Christ, der Jesus liebt, der wie die Mutter Gottes sagt dann, ich will mitleiden, ich will Sühne leisten für die Schuld meines Nachbars, meines Bruders, meines Mitmenschen. Ich will mich nicht über ihn erheben und meinen, ich sei was Besonderes und er sei eben verdorben und schlecht und böse. Vielleicht ist er auch verdorben, schlecht und böse. Aber vielleicht gerade deswegen, weil ich nicht genug für ihn gebetet habe. Vielleicht gerade deswegen, weil ich eben in Stolz meine, mich abheben zu können. Wie Jesus eben sich identifiziert hat mit den Sündern. Teilweise sollten auch wir es tun. Und dann können wir zusammen mit der Mutter Gottes unsere Sühneleistungen ihm anbieten und sagen, oh Herr, durch meine Treue will ich dir eine Unterstützung geben, weil du stirbst ja auch für unsere und meine Schuld. Und du bist wirklich das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Vor dir beuge ich meine Knie, dich bete ich an. Du hast dich auch mit meiner eigenen Schuld identifiziert. Du bist für mich gestorben. Du hast in der Taufe und dann später in den Beichten meine Schuld vergeben. Und ich will jetzt eben beten, opfern und mich einsetzen, damit auch andere Menschen zur Umkehr gerufen werden. Denn erst wenn sie innerlich umkehren und zur Besinnung kommen, können sie dein heiliges Wort so vernehmen, wie es geschehen soll, um dann wirklich zu dir zurückzukehren und das wahre Leben in dir haben zu können. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.